Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Dagmar Neubronner erneut zu Gast und es geht um Walter Russell und die sogenannte nukleare Erwärmung und warum der Ausweg des Atomstroms nicht unbedingt der beste Weg ist aus der sogenannten CO2-Falle. Für alle, die sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen möchten, können das gerne tun, wie immer über die Website von CropFM, cropfm.moor.at und dann auf den blinkenden CropCom-Button klicken. HB, Wingman, Anselm und Eraser sind schon da. Wunderbar und freue mich schon auf Fragen und Kommentare, die da kommen. Den Newsletter von CropFM gibt es alle zwei Wochen, wenn man ihn von der Startseite aus abonniert, cropfm.mur.at. Dort findet man einen Link auf den Newsletter, aber auch einen Link, um uns zu mailen, auch oben in der Startleiste. Oder einfach an cropfm@mur.at und wenn man über diverse Themen, wie zum Beispiel den heute in den News behandelten Deathbed Admissions von dem Officer Lieutenant Holt, wenn man über solche Dinge und viele andere diskutieren möchte, dann bietet sich das Forum an, das CropFM Hörerforum, Hörerinnenforum, und in diesem Forum kann man sich gratis anmelden und es werden immer wieder spannende Links reingepostet oder Kommentare abgegeben etc. Und Hörerforum ist leider gar nicht so falsch, denn es gibt kaum weibliche Anmeldungen. Ich glaube 2 oder 3. Also, weiß nicht genau, warum das so ist. Vielleicht mögen Frauen keine Foren, aber okay. Free Energy Technology goes on display. Das geht um diese irische Firma namens Steon. Steon, glaube ich, heißt die. Die also vor ein paar Monaten oder einem halben Jahr ungefähr ihre bahnbrechenden Entwicklungen einmal bekannt gegeben hat. Es geht um freie Energie. Technology developed by an Irish firm that allegedly defies basic laws of physics to produce free power today goes on public display for the first time. Steon is challenging worldwide cynicism over its claims to have stumbled upon a revolutionary discovery that creates clean, constant energy and could end the global fuel crisis. While 22 scientists continue their exhaustive tests on the Orbot technology, the inventors are asking the public to come and see a demonstration for themselves at Kinetica Museum, Spitalfields Market, London. Es wäre wirklich wieder mal ein Grund, in diese nette Stadt zu reisen. Billigflieger gibt es ja genug dorthin, denn wie gesagt, ich habe zwar, wenn ich 1 Euro bekommen habe, hätte für, wenn immer mir jemand gesagt hätte, er zeigt mir irgendwann einmal seine Maschine, wäre ich naja nicht reich, aber naja, es ist schon öfters passiert und ich habe aber noch nie sowas gesehen. Ich habe einfach noch nie selbst irgendwas in den Händen gehalten oder bin davor gestanden, geschweige denn, dass ich das irgendwie hätte genau unter die Lupe nehmen können. bin natürlich auch nicht unbedingt der richtige Mann dafür, aber wenn die Leute jetzt, also um das jetzt genauer zu untersuchen, mich kann man da wahrscheinlich relativ leicht übers Ohr hauen, die beiden Herren, diese irische Firma aber, stellen das Ding öffentlich aus und wäre sehr gespannt, falls da jemand hinfährt, wenn ich nicht selbst tue, was er da sieht und was für einen Eindruck er davon bekommt. Und es wäre toll, wenn das Ding wirklich auf den Markt kommt, aber mal sehen. Nicht ganz unpassend zu unserem heutigen Thema, Wild Weather. Rarely have such weather extremes been observed as are taking place around the world now. So beginnt ein Artikel auf Whitley Strieber's Website, Unknown Country. Parts of Australia remain crippled by drought and Southern California has experienced its driest 12 months since records began being kept in 1877. Meanwhile, violent weather and floods have struck the US Midwest, Pakistan, India, England and much of Europe. Und ja, wir haben es ja selbst mitbekommen. Also auch in Österreich gab es jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich Tornado-Warnungen und angebliche Fotos von einer solchen Tornado in Niederösterreich irgendwo. In Graz gab es verheerende Stürme und in der Steiermark. Also die Natur rächt sich. Ein Newsartikel, der vor ein paar Wochen schon einige beunruhigt hat, macht wieder von sich reden. Es geht um diese Drohnen, die immer wieder aufgenommen werden. Vielleicht erinnert sich jemand an diese eigenartig aussehenden, insektenartigen Dinger, die durch die Gegend fliegen angeblich. Die scheinen wirklich echt zu sein. Linda Howard hat schon 3 unabhängige Zeugen, die diese Dinger über einen großen Zeitraum und an verschiedensten Orten fotografiert haben. Und hier eine weitere sehr spannende Entwicklung in einem Artikel von Linda Howe. Tuesday, June 26. The mystery of dragonfly-shaped aerial drones took another turn with the release of an alleged secret report containing photographs of alleged extraterrestrial technologies entitled Commercial Applications Research for Extraterrestrial Technology, abgekürzt CARET. The Q486 research report, dated December 1986, Palo Alto, California, by the Palo Alto CARET Laboratory, also known as PACL, pronounced PACL, P-A-C-L. The CARET Laboratory's research goal is stated as achieving a greater understanding of extraterrestrial technology within the context of commercial applications and civilian use. Das Linda hat da ein anscheinend, schwer zu sagen, echten Quartalsreport eines Forschungslabors aufgetan, in dem Fotos zu sehen sind von Dingern, und das ist nämlich das Spannende daran, die sehr ähnlich aussehen wie Teile von diesem fliegenden Ding. Und es werden da auch ganz interessante Dinge und Eigenschaften dieser Gerätschaften beschrieben, wie zum Beispiel Projektion von 3D-Bildern, Aufnahme von 3D-Bildern etc. Ja, ein sehr spannender Artikel von Linda Howe immer und wie alle diese Artikel vernewst von der News-Sektion von Crop FM. Ja, und dann jährt sich ja Roswell und gerade recht gab es ein unglaubliches Testament, das da von einem Offizier hinterlassen wurde. Und ja, vor 60 Jahren begann dieses ganze Mysterium, als ein Flieger dort mehrere solche UFOs, damals nannte man sie noch nicht, sah, und das ist ein Pilot, und aufgrund ihrer Bewegung und ihres Aussehens nannte sie fliegende Untertassen, und der Reporter hat es aufgegriffen, und seither sind wir im Zeitalter der UFOs. 60 Jahre lang hat sich beim Roswell-Case nicht allzu viel getan. Es gab 4 völlig hilflose Erklärungen der Air Force von der ursprünglichen Erklärung, dass es ein UFO war. Ich habe übrigens heute den Original-ABC-Report gehört. Unglaublich. Am 8. Juli 1947 war im Radio zu hören, die Air Force hat ein UFO geborgen. Dann Denials und Lügen etc. Nun die wirklich amazing Deathbed Admissions von Lieutenant Holt. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Und am Sonntag, diesen Sonntag, am 8. Juli, jährt sich der Roswell-Vorfall zum 60. Mal. Und ich möchte an dieser Stelle wieder einmal anbringen, ich bin auf der Suche nach deutschsprachigen Ufologen, die sich auch trauen, im Radio zu sprechen und von mir ich meine, ich nehme an, sehr fair interviewt werden wollen. Werden, wenn Sie das denn möchten. Also wieder mal ein Aufruf, denn es sind nur englischsprachige Gäste zu finden zu diesem Thema anscheinend. Ja, dann gab es eine fliegende Hexe, die man aufgenommen hat. Gibt es einen Clip online, sieht sehr seltsam aus. Ganz noch seltsamer ist die Aussage einer Dame am Ende, die meint, auf diesem Clip sieht man gar nichts. Na, stimmt nicht. Ich meine, es mag keine fliegende Hexe sein, aber irgendwas fliegt da durch die Gegend. Und dann setzt sie sich zwei Fühler auf und sagt, ich bin eine Außerirdische, beweisen Sie mir das Gegenteil. Schwer. Aber okay, dann gibt es einen Vortrag von Heinrich Schmidt, der war ja schon einmal zu Gast auf Club FM, und zwar Beginn des Vortrags ist 19 Uhr wie immer, und zwar kommenden Samstag. Der Ort ist Gasthof Niederleitner in der Rabnitzstraße 25, 8073 Eckersdorf. Und wer diesen Mann live sehen möchte, bei mir war er schon mal live im Radio zu Gast, der kann sich genauer informieren unter 0650 300 73 62 oder einfach auf die, oder ein Mail an Grenztreff Graz, ein Wort at gmx.at schicken. Und ja, die Sendung der Stickstoffantrieb und freie Energie gibt schon einen Vorgeschmack auf diesen sicher sehr spannenden Vortrag von Heinrich Schmidt am Grazer Grenztreff. Dann haben Wissenschaftler herausgefunden, dass unser ganzes Sonnensystem womöglich gar nicht aus dieser Galaxie stammt. We are from another galaxy. Sehr, sehr spannender Artikel. Und Georg Danzer, ein ganz großer aus der österreichischen Popkultur, ist gestorben. Er hat 40 Alben herausgebracht, unter anderem den unvergesslichen Hit über das Wiener Café Havelka, und mit Songs wie Gebt uns endlich Frieden und Weiße Pferde wurde er auch in Deutschland bekannt. Ja, das waren die Crop FM News, und hier geht's dann gleich weiter mit Dagmar Neubronner. Davor gibt's aber noch eine Nummer von Ignaz und Rind Torso, also eigentlich von Rind Torso und Ignaz. Ignaz hat dabei Gitarre gespielt, ich habe schon öfter gespielt. Und ich habe inzwischen auch den Namen herausgefunden, Sea Time Warper heißt das gute Stück. Und die letzte Nummer, die ich in der vorigen Sendung gespielt habe, ist ja bereits online, vielleicht stelle ich die auch noch rauf, wenn man das möchte. Also hier ist Sea Time Warper von Rind Torso und Ignaz, der dann später die Gitarre wirkt auf dieser Nummer. Und ich werde mich jetzt mit Dagmar Neubronner kurz schließen, und wenn wir dann wiederkommen, geht's weiter über Walter Russell und die nukleare Erwärmung. We'll be right back. Dagmar Neubrunner war schon einmal zu Gast und es ging damals um Homeschooling. Die Sendung hieß Teenagerbefreiung. Heute ist sie wieder zu Gast und es geht um Walter Russell, dem amerikanischen Universalgenie. Dagmar Neubrunner, geboren 1959, ist Diplombiologin, Übersetzerin und Therapeutin und gründete 1997 den Genius Verlag. Mit ihren ersten Übersetzungen aus dem umfassenden Werk Walter Russells und über diesen sehr spannenden Mann, der auch der Leonardo da Vinci Amerikas genannt wird, wollen wir heute sprechen. Frau Neubrunner, hallo, können Sie mich hören?
Ja, hallo.
Wunderbar. Ja, also wir brauchen Sie, glaube ich, nicht mehr genauer vorstellen, denn man kann ja auch in der Folgensendung nachhören. Dennoch würde mich jetzt interessieren, gleich am Anfang, wie sind Sie denn auf den Herrn Russell gestoßen? Denn ich selbst kannte ihn, muss ich sagen, nicht. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht in den vergangenen Wochen, aber ich habe noch nie was gehört von dem Mann.
Ich habe zuerst 1992 von Walter Russell gehört. Das war auf einer Tagung in Lindau, wo es allgemein um Grenzwissenschaften und alternative Naturwissenschaften ging. Und ich bin eigentlich zu dieser Tagung hingefahren. Es war von einem Fundament für Naturwissenschaften oder für natürliche Wissenschaft. Und ich hatte auch noch nie etwas davon gehört, aber war sofort sehr fasziniert, habe mir dann Bücher von ihm gekauft. Das erste Buch, was es von ihm auf Deutsch gibt, heißt eben »Das Genie steckt in jedem«. Das hat mir gut gefallen. Und ich war damals freie Übersetzerin und habe versucht, einen Verlag zu finden, weil ich völlig konsterniert war, dass dieser fantastische Autor noch gar nicht ins Deutsche übersetzt war. Das hat mich natürlich als Übersetzerin gleich in den Fingern gejuckt. Und ich habe dann aber keinen Verlag gefunden. Und 3 Jahre später habe ich dann beschlossen, ja, dann gründe ich jetzt meinen eigenen Verlag. Und den gibt es jetzt eben seit fast 10 Jahren, diesen Genius Verlag. Und er heißt Genius Verlag nach diesem, das Genie steckt in jedem. Genius Inherent in Everyone war damals der oder ist auch heute noch der englische Titel. Und ich hoffe, dass es mir in den vergangenen 10 Jahren schon gelungen ist, ihn in Deutschland zumindest zum Geheimtipp werden zu lassen, im deutschsprachigen Raum. Die Schweizer und Österreicher sind auch durchaus interessiert. Aber er ist noch nicht wirklich breiten Massen bekannt, da haben Sie ganz recht.
Ja, ja. Zeit, dass man mal was drüber macht, dann finde ich toll, dass Sie einfach sagen, na gut, wenn es keinen Verlag gibt, der das rausbringt, dann mache ich es einfach selbst.
Naja, das war natürlich für mich eine große Sache damals.
Ja, ja.
Und ist es auch heute noch, denn ich war damals gut verdienende freie Übersetzerin, heute bin ich schlecht verdienende, selbst ausbeutende Verlegerin, die aber nach wie vor mit meinem Mann zusammen mache ich das ja. Wir haben ganz, ganz viel Spaß an dieser Arbeit, auch mit unseren anderen Autoren, aber vor allem auch mit Russell und kriegen wunderbare Rückmeldungen darüber, wie wichtig das ist, dass diese Bücher erscheinen. Allerdings sind es noch nicht so viele Leute, die uns diese Rückmeldungen geben, dass wir wirklich gut davon leben könnten. Aber es macht nichts, wir haben unseren Spaß und sind vor vielen Versuchungen des Konsums gefeit.
Hat alles seinen Vorteil. Ja, und vielleicht gibt es ja nach dieser Sendung heute ein paar mehr, die sich für den Mann interessieren. Für mich steht er ja irgendwie auf einer Ebene mit Wilhelm Reich und Leuten wie Nikola Tesla. Da ist mir heute irgendwie einfach, haben sich eigentlich Wilhelm Reich und Walter Russell gekannt?
Ich bin nicht sicher. Ich habe natürlich, da ich ja in Deutschland bin und nicht in den USA, keinen Zugang zu den ganzen Quellen. Fest steht, dass die beiden sich sehr berühren und ich selber habe ja auch meine therapeutische Ausbildung bei einem Mann bekommen, der sozusagen ein Enkelschüler von Wilhelm Reich war, nämlich Detlef Schönberg. Und Detlef Schönberg hat bei John Pirakos in New York gelernt und John Pirakos war ein direkter, unmittelbarer Schüler von Wilhelm Reich. Und für mich passt das, was Walter Russell und seine Frau Lau gemacht haben und das, was Wilhelm Reich und seine Schüler dann im Therapeutischen daraus gemacht haben, perfekt zusammen, weil es beides ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun hat und mit Freiheit, aber nicht einfach nur Freiheit, sondern Freiheit in der Balance mit Einheit, mit dem großen Ganzen. Walter Russell hat ja ein Hauptwerk veröffentlicht, das heißt das universale Eine, und hat darin so die Grundzüge dargestellt seines Wissens. Das Spannende ist ja, wie es bei vielen bedeutenden Menschen so war, Walter Russell hat seine wichtigsten Erkenntnisse überhaupt nicht durch irgendwelche intellektuellen, mentalen Prozesse erlangt, sondern in einer Art Erleuchtungserfahrung herausgehoben aus dem Tagesbewusstsein. Und er hatte vorher, bevor er dieses Wissen bekommen hat, überhaupt keine Ahnung von Naturwissenschaft. Er war eigentlich nämlich ein sehr erfolgreicher Maler, Bildhauer, Architekt, Unternehmensberater. Auch wirtschaftlich war er sehr erfolgreich und hatte nur ganz wenig die Schule besucht bis zu seinem 9. oder 10. Lebensjahr. Dann musste er aus finanziellen Gründen die Schule verlassen, musste Geld verdienen und hat immer gesagt, das war der größte Glücksfall seines Lebens, weil er auf diese Weise nicht verkopft ist. Und später war er dann offen für diese Mitteilungen, die er eben auf einer anderen Bewusstseinsebene erhalten hat, ohne das in Frage zu stellen aufgrund einer physikalischen Ausbildung. Und das Spannende ist, dass die heutige modernste Physik, die Skalarwellentechnologie von dem Professor Müller und andere Sachen, wieder genau zu dem passt, was Russell geschrieben und gemalt und gesagt hat, obwohl er das eben auf dieser physikalischen Ebene mit Formeln und so weiter gar nicht formulieren konnte.
Ja, und darauf möchte ich auch gleich zu sprechen kommen, aber mir ist einfach aufgefallen, ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Walter Russell beschäftigt, dass also vieles von, was er da sagt und so weiter, sehr an Wilhelm Reich auch erinnert und dass sie eigentlich derselben Sache auf der Spur waren, ja. Offenbar. Tesla und Walter Russell haben sich gekannt, schreibt Feguru da im Chat. Wir haben da so einen kleinen Chat, wo ich Nachrichten auch kriege von den Zuhörern. Und das stimmt. Und Tesla hat anscheinend gesagt, ich zitiere da aus diesem Artikel, kein geringerer als Nikola Tesla, dessen zukunftsweisende Erfindungen im Bereich der Elektrizität unseren Alltag bestimmen, hatte unserem Mann, in Anführungszeichen, geraten, also Walter Russell, seine Erkenntnisse für 1000 Jahre wegzuschließen. Die Menschheit sei noch nicht reif dafür. Um jetzt eine Idee zu bekommen, warum Tesla das gesagt haben könnte, möchte ich eben jetzt ein bisschen auf das eingehen, bevor wir dann auf das eigentliche Thema kommen, aber ich glaube, das braucht jetzt ein bisschen. Was war denn jetzt wirklich das Weltbild von Walter Russell? Sie haben jetzt schon angesprochen, er hat seine Einsichten durch Initiationserlebnisse erhalten und nicht durch Rechnen und Messen, was ich einmal sehr spannend finde. Wollen wir das jetzt einfach mal so stehen lassen und vielleicht uns dem zuwenden, was war denn so gefährlich an dem, was er da herausgefunden hat, beziehungsweise was ist denn eigentlich sein Weltbild? Also er hat ja eigentlich physikalisches Weltbild auch entworfen.
Ja, das ist natürlich jetzt für mich eine große Herausforderung, das mal eben in 3 Sätzen klar zu machen.
Ja, können wir ruhig 10 Sätze Zeit machen.
Das Weltbild von Walter Russell ist durch verschiedene Charakteristiken geprägt. Zum einen ist es davon geprägt, dass er ein ganz, ganz starkes Erleben eben dieser Alleinheit hat, des universalen Ganzen, wo er sagt, eigentlich gibt es eine Ebene, auf der wir alle eins sind. Er bringt dazu viele Beispiele, aber das ganz schön kann man das vielleicht verdeutlichen, wenn man sich vorstellt, man hätte eine Kerze in einem verspiegelten Raum und in der Mitte von diesem Raum brennt also diese Kerze und gibt ein Licht. Und dieses Licht, das kennen wir alle, wenn man mehrere Spiegel hat, das bricht sich und spiegelt sich hin und wieder, sodass unendlich viele Kerzen sichtbar sind in diesen Spiegeln ringsumher. Und gleichzeitig entstehen dann auch dunkle und helle Stellen in dieser Spiegelwelt. Und man hat den Eindruck, es gibt eine unendliche Vielfalt, ein wahnsinniges, buntes Kaleidoskop, unüberschaubar und sehr vielfältig, obwohl die Ursache, die allen zugrunde liegt, nur diese eine Kerze ist. Und eine Kerze, das ist ja ein Geheimnis, was auch zum Beispiel Armin Risi, der hat ein ganzes Buch drüber geschrieben mit dem wunderbaren Titel »Das Licht wirft keinen Schatten«. Das ist eine physikalisch ganz simple Tatsache. Licht wirft keinen Schatten. Wenn Sie eine Kerze vor eine Wand halten und mit einer Lampe strahlen, dann sehen Sie einen Schatten nur von dem Wachs, Körper, aber von der Kerzenflamme sehen sie nichts, sehen sie keinen Schatten, weil Licht selber eben keinen Schatten wirft. Aber in dieser Spiegelwelt, in dem Raum, den ich beschrieben habe, wo die Kerze eben umgeben ist von lauter Spiegeln, da entstehen trotzdem dunklere Bereiche, wo eben sich gerade Nicht-Kerze vervielfacht hat, und hellere Bereiche, wo eben sehr viel Licht durch die Spiegelungseffekte hingekommen ist. Und insofern ist eigentlich alles Dunkle, was wir in dieser Spiegelwelt, die natürlich unsere materielle Welt bedeuten soll, erleben, eigentlich nur die Abwesenheit von Licht. Das heißt, das Dunkle hat im Grunde gar keine eigene Realität. Es ist ja auch ganz anschaulich, wenn man ein kleines Häuschen hat und da drin brennt das Licht und draußen ist es dunkel, dann fällt ja der Schein von drinnen, von dem Häuschen, fällt nach draußen, aber die Dunkelheit fällt nicht in das Häuschen rein. Das heißt, das Licht ist eigentlich die einzige Realität, und Schatten und Dunkle und dann eben auch das, was wir heute hier in unserer dualistischen Welt als dunkel erleben und bezeichnen, ist eben keine eigene Kraft, sondern nur die Abwesenheit von Licht. Und das ist, finde ich, schon mal eine sehr begeisternde Nachricht und eine sehr gute Nachricht. Wir brauchen also im Grunde nur das Licht gerechter zu verteilen, dann hört das Dunkel auf. Das ist schon mal ein Aspekt des Weltbilds von Walter Russell. Und alle anderen ergeben sich letztlich daraus. Es hat ganz viel damit zu tun, mit Balance und Gleichgewicht. Zum Beispiel sagt Walter Russell und hat das eben auch schon zu Anfang des letzten Jahrhunderts gesagt, er ist ja 1871 geboren und 1963 gestorben. Er hat gesagt, die Balance zwischen männlich und weiblich, heiß und kalt, konzentriert und dezentriert, komprimiert und ausgedehnt und all diesen Dingen, die ist ganz wichtig, also wie auf einer Wippe. In dem Moment, wo diese Balance nicht da ist, gerät die ganze Sache ins Ungleichgewicht und kann nicht gedeihen. Und das gilt auch zum Beispiel für die Balance zwischen Mann und Frau und auch für den sexuellen Austausch. Walter Russell hat, was zu seiner Zeit noch viel unüblicher war als heute, sich sehr ausführlich auch zum Thema Sexualität geäußert und stellt da einen ganz anderen Aspekt hervor, der heute oft vergessen wird. Wir kommen ja aus einer Vergangenheit von sehr großer Unterdrückung der Sexualität, und heute ist es eher so, dass einem sexuelle Sachen derartig um die Ohren gehauen werden, dass man allgegenwärtig davon umgeben ist, aber immer auf einer sehr vordergründigen materiellen Ebene. Und eigentlich, sagt Walter Russell und seine Frau Laura Russell sagt das auch, ist Sexualität aber das Urprinzip des gesamten Universums. Alle Schöpfung ist letztlich ein sexueller Vorgang, und alles entsteht nur durch diesen Austausch zwischen den beiden Prinzipien in unserer Welt, nämlich eben die üblichen Gegensatzpaare Yin und Yang, männlich, weiblich, komprimiert, ausgedehnt und so weiter.
Okay, aber jetzt, er hat ja konkrete Voraussagen getroffen, die sich zumindest, es kann jetzt auch zufällig sein, aber bewahrheiten. Und ich hätte es gerne jetzt ein bisschen konkreter auf seine, er muss ja auch eine Theorie über Materie an sich und was Materie ist entwickelt haben. Und eigentlich, das würde mich jetzt interessieren. Wie schaut die aus?
Ja, das hängt auch mit dem, was ich jetzt gesagt habe, zusammen.
Auf jeden Fall, aber das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu abstrakt, also ein bisschen konkreter.
Okay. Ich finde Sexualität im Übrigen ziemlich konkret.
Aber nein. Sexualität an sich ist schon konkret.
Er sagt eben, auch Materie ist letztlich alles eins. Und unsere heutige Vorstellung von Materie, nach der es eben so und so viel verschiedene Elemente gibt, ist nach Russell eine ganz kurzsichtige und letztlich falsche Auffassungsform. Ein bisschen kann man das vergleichen mit dem Unterschied der allopathischen, also schulmedizinischen Sicht auf Krankheiten, wo es eben 30 Millionen verschiedene Krankheitsbilder gibt, die alle miteinander nichts zu tun haben, und der Homöopathie, wo man sagt, es ist eigentlich alles eins und es gibt nur verschiedene Formen der Störung aus der Balance. Und Walter Russell sagt eben, er hat auch ein eigenes Periodensystem formuliert, eine ganz eigene Ordnung, für die er dann auch, obwohl er eben eigentlich Künstler war, den Doktortitel von der Academy of Sciences zuerkannt bekommen hat. Dass praktisch die verschiedenen Elemente, das, was wir als verschiedene Elemente wahrnehmen, eigentlich nur Alterungsphasen von Licht sind. So wie wenn wir jetzt einen Menschen betrachten würden, vom befruchteten Ei über den Fötus, übers Neugeborene, über den jugendlichen, Erwachsenen, älteren Menschen, Greis, Leiche und so weiter. Und dann jede dieser eigenen Phasen als etwas ganz Eigenes, voneinander Getrenntes auffassen würden. Da leuchtet uns ein, das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit ist es alles derselbe Mensch, nur in verschiedenen Phasen seiner Entwicklung. Und genau das sagt Walter Russell auch über die Atome. Und da kommen wir dann zum Thema Radioaktivität. Denn Sie haben das eben schon angedeutet, Walter Russell hat Voraussagen getroffen, und zwar speziell auch unter anderem im Zusammenhang mit der Radioaktivität. Er hat im hohen Alter mit seiner Frau Lau Russell noch ein Buch verfasst, das heißt Radioaktivität, das Todesprinzip in der Natur, wo er diese Dinge erklärt und damals, 1957, sehr klar sagt, wenn wir die Radioaktivität und die radioaktiven Elemente zivil nutzen, was beinhaltet, dass wir das Uran im großen Stil aus dem Boden holen und es über die Welt verteilen, dann wird sich eine Klimaerwärmung und eine Austrocknung des Planeten ergeben, die aus diesem Planeten praktisch eine heiße Wüste macht. Und er hat damals eben 1957 ganz laut davor gewarnt, vor der damals gerade erst geplanten zivilen Nutzung der Kernenergie oder Atomkraft, wie wir sie heute ja leider doch weltweit haben. Wir haben jetzt in Deutschland hier gerade einen neuen Atomskandal, die es ja immer wieder gibt. Aber auch selbst ohne jeden Unfall, einfach nur durch die Verteilung der radioaktiven Elemente über die Erde, so Russell, ergibt sich praktisch ein beschleunigter Alterungsprozess. Und warum das so ist, würde ich gern erklären. Ich will aber Ihnen auch Gelegenheit geben, zwischendurch was zu fragen.
Danke. Walter Russell hat ja auch aufgrund dieser Theorie der Materie selbst, die ich eigentlich ganz, ganz spannend finde. Das ist eigentlich fast das Spannendste, kommt mir vor, aber ich kenne jetzt sein Werk nicht, aber Da kann ich mir schon vorstellen, warum ihn Tesla gewarnt hat. Aber er hat aufgrund dieser Theorie auch, also er hat auch Elemente entdeckt wie Plutonium und Neptunium, das er damals Uridium und Urium bezeichnete und als Isotope dem Actinium zuwies. Das heißt, er hat ein völlig eigenes Periodensystem, wie Sie ja, glaube ich, jetzt auch gesagt haben, entwickelt. Und hat dann natürlich innerhalb seines philosophisch-wissenschaftlichen, das ist wirklich beides, und das ist, glaube ich, auch die Stärke dieses Ganzen, aufgrund dieses Systems dann eben Aussagen getroffen, wie jetzt die Natur reagiert, wenn die Regenbogenschlange quasi freigelassen wird. Also der Begriff die Regenbogenschlange war ja den Hopi, glaube ich, beziehungsweise indigenen Völkern in Amerika bekannt. Und er hat quasi diese Elemente auch wiederentdeckt und hat davor gewarnt. Vielleicht kurz den Begriff der Regenbogenschlange. Was hat es da jetzt wirklich auf sich?
Ja, der Begriff der Regenbogenschlange stammt so nicht von Walter Russell, sondern von den Hopi-Indianern.
Genau.
Und das findet sich ja nicht nur bei den amerikanischen Hopi-Indianern, sondern auch bei den australischen Aboriginals und bei anderen Urvölkern in dem Weisheitsschatz aller Urvölker, auf deren Territorium es radioaktive Elemente gibt und Uranvorkommen, gibt es eigentlich eine überlieferte Weisheit, die besagt, dass man dieses Uran oder diese radioaktiven Stoffe unbedingt im Boden lassen soll und nicht, so sagen es eben die Hopi-Indianer, die Regenbogenschlange wecken soll. Und der Hintergrund dafür ist, dass sie eben auch vor großem Unheil warnen. Und Russell erklärt das eben so, dass die radioaktiven Elemente, wenn wir jetzt dieses Bild, was ich gesagt habe mit dem Neugeborenen und dem Greis, ja, wenn man praktisch sagt, Wasserstoff ist zum Beispiel ein ganz junges Element und Kohlenstoff ist praktisch ja auch das härteste Element, was in unserem Universum oder im Sonnensystem vorkommt, das ist praktisch auf der Höhe der Kraft, im Gipfelpunkt der Kraft im Leben eines Menschen oder eben dieser Elementenreihe. Und die radioaktiven Elemente sind eigentlich uralte und sterbende Elemente. Die sind sozusagen schon in Verwesung begriffen und deswegen strahlen sie nämlich. Sie geben ihre Energie ab, so wie ein toter Körper auf dem Kompost Energie abgibt und sich auflöst. Und das hat auf dem Kompost oder übertragen auf die radioaktiven Elemente unter der Erde, im Erdboden, im Felsgestein, hat das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Da führt nämlich diese Strahlung, diese Verwesungsstrahlung praktisch, führt dazu, dass das Gestein mürbe wird und praktisch auf einem Planeten dann vorbereitet wird, dass Humus entstehen kann, Erde entstehen kann, dass das dieser Aufweichungsprozess von dem ganz harten Felsgestein, sodass letztlich dann auch Pflanzen da wachsen können und so weiter. Und dieser Prozess ist essentiell auch für die Entstehung von Wasser, weil bei diesen Explosionen, die praktisch durch die Strahlung ausgelöst werden, eben auch Wasser entsteht. Und wir erleben diesen Effekt übrigens heute im technischen Bereich durch die künstliche Strahlung, nämlich beim Elektrosmog und bei den ganzen Handymasten und so weiter, dass im Einfallsbereich von den großen Sendemasten ja das Gestein bröselig wird und es Erdrutsche gibt und ganze Bergabbrüche, weil diese Strahlung das Gestein eben zersetzt.
Aber Moment, bei den Handys ist es ja keine radioaktive Strahlung, sondern Nein. elektromagnetische Strahlung.
Nein, das ist richtig, aber es sind Verwandte, das ist ja ein kontinuierliches Spektrum von Strahlen und die radioaktive Strahlung ist natürlich noch deutlich härter als die Handystrahlung, die eben nur in Anführungsstrichen Mikrowellenstrahlung ist und noch keine Röntgenstrahlung. Und jenseits der Röntgenstrahlung kommt dann ja irgendwann die radioaktive Strahlung.
Okay.
Jedenfalls ist es so, dass eben diese Strahlung im Boden ihre sinnvolle, ja praktisch Kompostfunktion erfüllt. Aber wenn wir dieses Uran zum Beispiel dann eben aus dem Boden rausholen und es konzentrieren und über die Erde verteilen, dann wirkt sich diese Strahlung eben genauso ja auflösend und damit letztlich tödlich aus, aber sie trifft dann eben nicht hartes Granitgestein, für den das eben sinnvoll ist, dass er sich aufweicht, damit dann andere Strukturen auf der Erde entstehen können, sondern er trifft lebendige Körper und die können das nun überhaupt nicht ab und sterben eben. Wir alle wissen ja heute, dass Radioaktivität für das Leben schädlich ist. Und das ist der Grund, weshalb alle Urvölker eben davor warnen, die radioaktiven Elemente aus der Erde zu holen und warum gleichzeitig die Orte, wo Radioaktivität im Boden vorkommt, heilige Orte sind, die geschützt werden, weil man weiß, dass die Funktion, die radioaktiven Elemente da, wo sie eben von der Natur aus platziert wurden haben, die ist ganz wichtig für den Planeten. Aber wehe, wenn sie losgelassen, wenn der Mensch sie eben herausholt und konzentriert, dann wandelt sich diese segensreiche Wirkung um. Und Russell wird da sehr drastisch und sagt, wenn wir etwas, was auf dem Kompost verwest, essen würden, dann würden wir ganz starke gesundheitliche Probleme bekommen. Oh, und ein fauler Pfirsich ist giftig, während ein reifer Pfirsich eben wunderbare Nahrung ist. Und Radioaktivität ist im Grunde eben das, was ein Abfallprodukt ist, dieses Sterbeprozesses und dieses Ausatmens. Und wenn wir uns damit umgeben, dann ist das so, als wenn wir alle nur das einatmen, was unsere Mitmenschen ausatmen. Und das ist weder appetitlich noch gesund.
Ja, diese ganze Geschichte mit dem Uran, das ist und dem radioaktiven Material, das in der Erde ist, finde ich sehr spannend, habe ich in der Art noch nie gehört, dass es nämlich eine Funktion erfüllt, nona, und erinnert mich natürlich sehr an das Erdöl. das ja auch irgendeine Funktion haben muss und wir pumpen das da jetzt raus und verpesten die Luft damit, verursachen vielleicht sogar die globale Erwärmung, aber das ist ja sehr umstritten und das bringt mir jetzt da auf einen Artikel, den ich diese Woche blättere ich da in einem dieser zahllosen, und ich nehme an, in Ihrer Stadt wird es das auch geben, diese Gratis-Zeitungen, und blätter das so durch und finde da eine Überschrift: Klimaalarm, ist die Klimadiskussion nur heiße Luft? Und ein Professor eines Verbrennungskraftinstitutes, Professor Hans-Peter Wenz, sagt da, also vom Institut für Verbrennungskraftmaschinen in Graz, und er warnt vor falschen Horroraussagen und führt den Klimawandel auf erhöhte Sonnenaktivität zurück. Also, okay, man kann natürlich jetzt sagen, gut, der Mann hat wahrscheinlich Interesse daran, dass nicht alle auf die Verbrennungskraftmaschinen losgehen, wobei die auch wiederum nur einen kleinen Teil des CO2s erzeugen. Was ich auch recht interessant finde, Rinder verursachen einen großen, sehr viel CO2 anscheinend durch den Verdauungsprozess. Also vielleicht sollten wir alle Vegetarier werden, das bringt vielleicht sogar noch mehr. Aber auf was ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, dass die Frage, warum es denn jetzt wärmer wird, und das kann man kaum eigentlich mehr verleugnen, möchte auch auf die Sendung Der globale Klimawandel verweisen vom Ende des vergangenen Jahres. Also es wird wärmer. Walter Russell hat es vor genau 50 Jahren, 1957, vorausgesagt. Ja. Hat eine Voraussage getroffen aufgrund seiner Theorie, die eingetroffen ist. Das ist eigentlich eine Verifikation seiner Theorie, würde ich sagen. Oder ja, kann sein. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum wird es wärmer? Und naja, gut, seine Voraussage war richtig, daher würde ich sagen, das ist ein heißer Kandidat, ne? Wenn auch vielleicht für manche ein bisschen schwer zu verstehen ist, also seine Philosophie nehme ich. Aber vielleicht gehen wir ein bisschen darauf ein, warum es nicht unbedingt das CO2 sein muss oder warum das nicht so klar ist, wie uns das eigentlich jetzt präsentiert wird.
Ja, das ist ja sehr interessant. Ich habe natürlich, wie wahrscheinlich die meisten von uns, diese ganze Klimadiskussion schon seit vielen Jahren verfolgt. Und es war eigentlich immer so, dass es sehr, sehr umstritten war. Und also gerade die CO2-Theorie war sehr umstritten. Und es hieß, gab immer Wissenschaftler, die sagten, ja, das ist der Treibhauseffekt und es wird wärmer. Dann gab es aber genauso viele Wissenschaftler, die gesagt haben, nein, nein, im Gegenteil, die Sonnenstrahlung kommt nicht mehr so durch, es wird kälter werden. Und selbst 2007 gab es noch Studien, in denen klar wurde, dass es eigentlich noch gar nicht so richtig ganz klar ist, ob und wie eigentlich das funktionieren soll, dass das CO2 die Erwärmung bedingt. Nur war es dann so, dass eben irgendwann die Datenlage eindeutig ergab, wie Sie schon gesagt haben, es wird wärmer. Und dadurch hat sich im Grunde die Diskussion, woran es liegt, eigentlich erledigt. Man hat dann auf einmal aufgehört, darüber zu sprechen, sondern es gab vorher eine Diskussion über das CO2. Die einen sagten, es wird kälter, die anderen sagten, es wird wärmer. Dann wurde es wärmer und daraus wurde dann geschlossen, aha, naja, also haben wir jetzt Klarheit, das CO2 macht es wärmer. Aber ob es überhaupt das CO2 ist, das diese Erwärmung bedingt, das ist nach wie vor gar nicht erwiesen, sondern man nimmt es einfach an, da es ja wärmer wird und da man sich vorher schon überlegt hat, eventuell wird es wärmer, ist es so. Es gibt aber durchaus auch Stimmen, allerdings sind die nicht so in der Öffentlichkeit vernehmbar gewesen, die schon seit mehreren Jahrzehnten behaupten, dass die Radioaktivität, wie es auch Russell gesagt hat, gerade in der oberen Atmosphäre, die Anreicherung von radioaktiver Strahlung und radioaktiven Elementen in der oberen Atmosphäre, sich auswirkt und auch bekannt ist. Es gibt dieses Buch Alternative 3, was ja auch, also Alternative 3, was auf eine Fernsehsendung zurückgeht, die sehr großes Aufsehen damals erregt hat in England und wo hinterher die ganze Serie, in der diese Sendung kam, abgeschafft worden ist, in der behauptet wurde, dass eben den Politikern schon in den 50er Jahren klar und den Geheimdiensten vor allem klar geworden ist, dass diese Anreicherung von Radioaktivität in der Atmosphäre katastrophale Folgen für die Umwelt und für das Klima haben würde und dass man im Grunde damals schon mehrere Alternativen geprüft hat, was man tun könnte. Und eine Alternative bestand darin, Löcher in die Atmosphäre zu schießen, um diesen Effekt aufzuweichen. Und eine andere Alternative bestand darin, dass die Menschheit dann unter die Erde ausweicht. Und die Alternative 3 war dann eben, dass man im Grunde den Planeten aufgibt und anfängt, den Mars und den Mond stattdessen zu besiedeln, was natürlich ziemlicher Humbug ist, einfach zu sagen, na gut, die Erde haben wir jetzt kaputt gemacht, jetzt nehmen wir uns mal den nächsten Himmelskörper vor. Aber so abstrus auch mir das vorkam, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, muss ich doch feststellen, dass immer wieder in stetigem Rhythmus in der Presse und im Internet von der NASA derartige Pläne veröffentlicht werden. Terraforming Mars, Terraforming Venus, also Venus, Terraforming den Mond. Also Terraforming heißt eben, dort solche Bedingungen schaffen, dass Menschen da leben können. Das heißt, es könnte sein, dass in bestimmten Kreisen die Tatsache, wie verheerend die Auswirkungen von Radioaktivität menschgemachter sind, eigentlich schon länger bekannt ist, aber eben nicht weitergegeben
ja,
wird.
Frau Neubauer, ist Ihnen das Phänomen der sogenannten Chemtrails schon einmal untergekommen? Ja. Kann das irgendwas damit zu tun haben? Kann das irgendwie ein Versuch sein, diesen Effekt umzukehren? Ich meine, es gibt da viele Theorien drüber, sehr, sehr viele. Und auch Alternative 3 ist mir nicht ganz unbekannt. Und, die Theorie ist natürlich, die gängigste ist, dass die Sonneneinstrahlung verringert werden soll. Kann es auch ein anderer, haben Sie irgendeine andere Theorie dazu, was man damit bewerkstelligen?
Nee, die Chemtrails habe ich ehrlich gesagt keine Theorie. Ich bin da auch verwirrt von der Vielfalt der Erklärungsmodelle.
Ja.
Was ich nur interessanter finde eigentlich, anstatt dieser Alternativen 1, 2 und 3, wenn man dieses Buch Radioaktivität von Walter und Laura Russell liest, dann fragt man sich natürlich, wenn das wirklich so ist, ist denn dann eigentlich jetzt der Zug schon abgefahren? Wir haben ja nun seit 1957 massenhaft Atomkraftwerke aufgebaut, die in der medizinischen Diagnostik, überall wird ganz viel mit auch sei es schwache Radioaktivität, aber mit Radioaktivität gearbeitet. Und ich habe mich natürlich dann sehr bald gefragt, ja, was können wir denn eigentlich tun? Und da muss ich allerdings sagen, wenn die Chemtrails da ein Versuch sein sollten, dann ist es doch ein sehr allopathischer und zentralistischer und technikgläubiger Versuch. Es gibt ja andere Wirkungen in Bezug auf Radioaktivität, die sehr viel sanfter sind, die zum Teil auch schon uralt sind. Ich denke da zum Beispiel an das dieses vedische Agnihotra, dieses Abbrennen von Kuhdung zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und diesen Dingen, man hat zum Beispiel ja auch festgestellt, dass Kuhdung zum Beispiel da, wo bei Tschernobyl die Häuschen in der Nähe von Tschernobyl, die zum Teil eben noch unter Verwendung von Kuhmist gebaut worden waren, also dieser Kuhmist wurde in den Lehm beigemischt, dass da die Radioaktivität viel geringer war als in den modernen Betonhäusern, dass die also praktisch einen Schutz hatten. Und ich kenne auch Leute, die in Lehmhäusern wohnen und sagen, naja, also da, wo dicke Lehmwände sind, können wir eigentlich nicht schnurlos telefonieren, weil dieser Lehm da einfach eine andere Wirkung hat. Und ich denke, dass in dem Rahmen, wie unser Bewusstsein sich verändert, es ja ganz viele Leute auf der Erde gibt, die auf sehr unterschiedliche Weise, aber immer sehr sanft und dezentral und einfach mit Homöopathie, mit vedischen Ritualen und mit allen möglichen Dingen und auch vielleicht einfach mit einem veränderten Bewusstsein, auch Demeter und Permakultur und so weiter, die haben ja auch dann im Zusammenhang mit mit Tschernobyl hat man das dann festgestellt, dass da die Pflanzen viel weniger beeinträchtigt waren, viel weniger Strahlung aufgenommen haben. Ich denke, da gibt es viele Mittel und man muss da nicht mit Flugzeugen irgendwelches chemische Zeug versprühen. Und man muss auch nicht verzweifeln, nur weil wir jetzt schon 50 Jahre lang genau das gemacht haben, was Walter Russell dringend gewarnt hat, nicht zu tun. Trotzdem ist es gut zu wissen, was die Funktion von Radioaktivität ist und was es bewirkt, nämlich diesen beschleunigten Zerfalls- und Alterungsprozess. Wir lassen im Grunde die Erde insgesamt durch dieses Verteilen der Radioaktivität schneller altern und uns natürlich auch.
Ja, und was mir jetzt auch spontan eingefallen ist, ist die Tatsache, dass es, weil Sie vorher gemeint haben, man möchte auf den Mars flüchten, was bei dieser ganzen Klimadiskussion überhaupt nicht eigentlich im Gespräch ist, ist, aber zum Beispiel die Aussage dieses Professors aus Graz, der eigentlich durchaus unterstreichen würde, ist, dass man auch auf dem Mars globale Erwärmung festgestellt hat. Haben Sie davon schon mal gehört? Ich meine,
es ist ja so, dieses Prinzip, was ich jetzt skizziert habe mit der Alterung der Elemente, dass im Grunde alle Elemente nur verschiedene Alterungszustände von Licht sind, ja? Das trifft natürlich auch für die Planeten und für das Sonnensystem und für das Universum insgesamt zu. Das heißt, die Sonne altert auch und durchläuft auch verschiedene Phasen. Und Russell sieht das so, dass praktisch die Planeten wie Nachkommen, wie Kinder abgeworfen wurden von der Sonne und sich zuerst ganz eng um die Sonne drehen und dann im Laufe ihres eigenen Reifungsprozesses sich immer weiter von der Sonne entfernen und auch immer weiter ausdehnen.
Interessant, das habe ich gestern gehört, da hat man jemand gesagt, dass die Erde ihre Umlaufbahn, den Radius anscheinend vergrößert. Ist es so, dass also mit der Zeit der Radius immer weiter wird?
Genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass auch die Erde insgesamt, wohl natürlich in kosmischen Zeiträumen, das kann man jetzt nicht so so schnell messen, aber dass die Erde sich insgesamt ausdehnt. Und es gibt da einen ganz interessanten Zusammenhang zum Thema der Kontinentaldrift. Da hat es nämlich zu Anfang des 20. Jahrhunderts hat es Forscher gegeben, die gesagt haben, ja, wie kommt denn das eigentlich mit dieser Kontinentaldrift, also dass die Stellung der Kontinente zueinander sich laufend verändert. Und dann hat es jemanden gegeben, komme ich nicht auf den Namen, aber der hat praktisch, ist drauf gekommen und hat es angeschaut und hat gesagt, eigentlich ist diese Bewegung der Kontinente absolut logisch erklärbar, wenn man sich die Erde vorstellt wie so einen Luftballon, in dem man allmählich mehr Luft reinbläst, also diese Ausdehnung. Und dann würden sich die Kontinente, wenn die da jetzt drauf gemalt wären, sozusagen genau so verhalten in ihrem Verhältnis zueinander, wie sie es tun. Ich kann das jetzt nicht nachprüfen. Jedenfalls sagt Russell das auch so.
Habe ich auch schon mal gehört. Reg Presley, den wir mal interviewt haben, hat diese Theorie auch vertreten.
Mhm. Genau.
Cartoon stellt da, oder nein, eigentlich ist Eraser, stellt da eine sehr interessante Frage im Chat, die ein bisschen aber auch auf diese Verständnisfrage zu dieser ganzen Philosophie von Russell.
Ja.
Wie kann ein Element ein Alter haben?
Es ist ja so, das wissen wir auch aus der herkömmlichen Physik, dass Materie eigentlich ja nur ein Spezialzustand von Licht ist oder von Schwingung. Licht ist jetzt die Russellsche Ausdrucksweise, die moderne Physik nennt es eben Schwingung und Wellen oder dieses Zwischending eben Welle-Teilchen-Dualität. Eigentlich besteht alles aus Schwingung und diese Schwingung verdichtet sich und weitet sich wieder aus, genauso wie wir sind ja auch Materie und bestehen ja auch aus Elementen, wie wir uns im Laufe eines Lebens ja auch verdichten, nämlich wenn wir uns als Neugeborenes anschauen, das ist eigentlich noch ganz klein, hat aber ein riesiges Umfeld um sich herum, praktisch das ganze noch nicht manifestierte Potenzial, was in diesem Kind ruht. Und dann wächst es und reift. Das ist immer dasselbe Kind. Trotzdem verändert es sein Aussehen und es verändert auch seine Eigenschaften. Und Russell hat eben da eine Ordnung der Elemente, in der es eben so ist, dass die Elemente im Anfang ganz zart sind und dann sich immer mehr verdichten und immer härter werden bis zum härtesten Punkt, das ist eben bei uns der Kohlenstoff, also das härteste, was auf unserem Planeten zu finden ist, ist ja der Diamant. Und das ist eben ein Stoff, der praktisch von seiner Kristallisationsform her kubisch ist, also Würfelform. Die Würfelform, sagt Russell, ist zusammen mit ihrem Gegenstück der Kugel die zentrale Urform. Das ist auch interessant im Zusammenhang mit der islamischen Kaaba, die ja auch ein Würfel ist, und auch gibt es da biblische Bezüge zur heiligen Stadt, zum neuen Jerusalem. Da steht dann auch in der Bibel, es ist eine Stadt, die ist genauso lang, wie breit, wie hoch, wie tief, also ein Würfel. Und das ist sozusagen der Gipfelpunkt der Verdichtung des Lichtes zu etwas, was wir eben als Kohlenstoff bezeichnen. Und danach beginnt sozusagen der Alterungsprozess, wie bei einem Menschen, der eben seinen kräftigsten, stärksten Punkt im Leben erreicht hat, wo er die größte Kraft ihm zur Verfügung steht. Und danach, wenn er diesen Zenit überschritten hat, geht er mehr ins Geben und beginnt so ganz allmählich in Richtung Auflösung zu gehen. Das heißt, diese Kräfte der Verdichtung und die Kräfte der Ausdehnung sind bei jedem Element, wie auch beim Menschen, immer vorhanden. Nur der Anteil ändert sich. Beim Neugeborenen ist es ja auch schon so, dass kleine, dass Zellen sterben und die Fingernagelzellen sterben und die Haut sich abschilfert, aber die aufbauenden Kräfte überwiegen natürlich ganz weit beim Neugeborenen. Und je älter dieses Lebewesen wird, desto mehr kommt das in ein Gleichgewicht bis zu diesem Gipfelpunkt, wo beides sich genau die Waage hält. Und ab dann gibt es auch noch aufbauende Kräfte, aber im Vergleich nehmen die abbauenden und ausdehnenden und auflösenden zu. Und bei 90-Jährigen wachsen auch noch Zellen und gibt es auch noch diese aufbauende Kraft, aber die zerfallende und ausdehnende Kraft überwiegt. Und das gilt eben genauso auch für die Elemente.
Okay, das heißt, die Idee da dahinter, also ich meine, einige im Chat tun sich da jetzt ein bisschen schwer, das Ganze zu verdauen, ich verstehe das auch durchaus. Ja? Die Idee dahinter, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, ist, dass also Materieteilchen nicht quasi als Wasserstoff oder als irgendwas anderes in die Welt gesetzt werden und dann bis zum Ende des Universums genau das bleiben, sondern dass, also Russell sagt, dass da quasi eine Urform der Energie, ob man das jetzt Licht, Orgon oder Prana nennt, ist mir jetzt völlig wurscht, dass die quasi einen Zyklus durchmacht. Verstehe ich das richtig?
Das ist genau richtig, und er sagt auch, unsere Auffassung bedingt, dass wir es lächerlich schwer haben, die Elemente ineinander umzuwandeln. Er sagt, wenn wir das eigentlich wirklich verstehen würden, dass die Elemente eigentlich nur einen Zyklus durchmachen, könnten wir diesen Prozess der Transmutation, also das, was die Alchemisten aller Zeiten getan haben, viel leichter herstellen. Und er sagt zum Beispiel, die Vorstellung, wir könnten durch zum Beispiel Herausschlagen eines Elementes ein Element in ein anderes verwandeln, ist so, als wenn wir glauben, wir können durch eine veränderte Kinderzahl einer Familie die Nationalität der Familie ändern. In Wirklichkeit sind das ganz andere Zusammenhänge, und er sagt, wenn wir die wirklich verstanden haben und diese grundlegende Einheit, dann können wir eben Elemente viel einfacher ineinander umwandeln. Und auch das ist ja bekannt, dass in den spirituellen Eliten aller Kulturen und Religionen und so weiter immer berichtet wird von weisen Menschen, die diese Fähigkeit der Transmutation und der Präzipitation, also der Verdichtung von Licht zu Materie und umgekehrt, die sich sogar im Extremfall auf den eigenen Körper erstrecken kann, beherrscht haben oder beherrschen.
Ja, ja, ich habe immer wieder Gäste, die das auch fleißig üben. Also Nicola Wolgemuth zum Beispiel arbeitet da dran an solchen Dingen, dass man das einfach einmal selbst auch machen kann. Mit welchem Erfolg kann ich jetzt nicht sagen, aber in die Richtung geht es sicherlich. Aber Ja, sehr spannend. Also ich meine, es ist halt ein völlig anderer Zugang zur Realität. Ne? Es ist,
Darf ich noch etwas dazu sagen? Wir haben jetzt ja ganz ausführlich über die Chemie und Physik und so weiter gesprochen. Aber der Witz ist ja, dass solche Gesetze, und das muss ja auch die Forderung eigentlich sein, wenn man sich jetzt mit so einer Sache auseinandersetzt, dann muss es ja auch für alle Bereiche gelten, sonst ist es keine gute Regel. Und wenn ich jetzt sage, alles ist eins und alle scheinbar verschiedenen Dinge sind nur verschiedene Verdichtungsstadien und es gibt überall diese Gegenläufigkeit von Konzentrierung und Ausdehnung, dann muss das ja auch im Alltag gelten. Und das ist eben das, was mich persönlich an Walter Russell so fasziniert, dass er diese Gesetzmäßigkeiten, die wir jetzt in Bezug auf Radioaktivität und Universen und Planeten erläutert haben oder erörtert haben, eben auch im Alltag gelten. Er hat ganz viele Sachen gesagt, die sehr, sehr gut zum Beispiel zu Viktor Schauberger passen. Diese ganze Verdichtung und Wirbel und Gegenwirbel. Schauberger war ja derjenige, der eben zum Beispiel gesagt hat, wie kommt das denn eigentlich, dass die Forelle in diesem reißenden Bach einfach so stehen bleibt, ohne sich anzustrengen.
Und ja, es gibt zahllose Sendungen über Viktor Schauberger.
Genau. Also alle. Ich will auch das nur ganz kurz anreißen, das wissen Sie ja alle. Und also ist es eben so, das ist Viktor Schauberger aufgefallen, dass die Forelle da so stehen bleibt. Und wenn man sie erschreckt, dann flieht sie, aber nicht, wie man denken sollte, stromabwärts, sondern stromaufwärts. Und wie macht sie das eigentlich? Und wenn man sich mit Walter Russell befasst und dieses Prinzip der gegenläufigen, ineinander verschränkten Wirbel, eben einmal diese Verdichtung Richtung Diamant und diese Verdünnung Richtung Uran und Auflösung hinein, betrachtet, dann ist klar, dass die Forelle, dass diese gegenläufigen Wirbel eben auch im Wasser vorhanden sind. Und was wir sehen, ist der Abwärtswirbel und darin verschränkt und für uns unsichtbar ist sozusagen der gegenläufige Aufwärtswirbel. Und die Forelle hält sich, wenn sie so ruhig in dem reißenden Wasser steht, genau an der Grenze zwischen diesen beiden Wirbeln auf und deswegen braucht sie da sich gar nicht anzustrengen. Und wenn wir sie erschrecken, dann bewegt sie einmal die Schwanzflosse und bringt sich in den für uns so äußerlich nicht wahrnehmbaren Gegenwirbel und der trägt sie dann mit einem Satz und ohne, dass sie da große Mühe aufwendet, ein paar Meter flussaufwärts, was normalerweise eigentlich gar nicht verständlich ist. Mhm. Und solche Dinge zeigen, dass diese Prinzipien, wenn wir sie verstehen und anwenden, auch in der Technik, da könnte ich jetzt stundenlang Beispiele nennen, ganz, ganz starke Implikationen haben für eine sanfte Technik im Einklang mit der Natur, die wir zweifelsohne dringend brauchen. Ein anderer Punkt ist, dass wenn wir dieses Gegenläufige und das, was Russell über die Balance zwischen diesen beiden Tendenzen sagt, auf unsere Beziehungen anwenden, und zwar nicht nur im Sexuellen und im Partnerschaftlichen, sondern auch zwischen Kaufen und Verkaufen, zwischen zum Beispiel dem Ungleichgewicht, was zwischen der reichen ersten Welt und der verhungernden sogenannten dritten Welt herrscht und so weiter, wo lauter Ungleichgewichte sind. Wenn wir uns mit Russell beschäftigen, dann verstehen wir, dass jedes Ungleichgewicht mit einer absolut physikalischen Zwangsläufigkeit zum Ausgleich drängt. Und je weiter und je länger es getrieben wird, dieses Ungleichgewicht, desto heftiger ist der Ausgleich. Das heißt, solange in Deutschland am Supermarkt an der Kasse die Bananen billiger sind aus sonst woher als die deutschen Äpfel, ist es doch klar, dass es Unruhe gibt, dass es Migrationsbewegungen gibt, dass es Kriege gibt und alles Mögliche. Und die Meinung, die uns immer suggeriert wird, man könnte schummeln, ja, jetzt kaufen, später zahlen und sie kriegen zwei Brillen, wir kriegen nichts und diese ganzen Kauf- und Konsum-Werbungen sind im Grunde alle der Versuch, uns weiszumachen, wir könnten schummeln. Und wenn wir uns mit Russell beschäftigen, sehen wir ganz klar, dass das nicht geht und dass es auch im Politischen nicht geht. Und Russell zeigt sehr, sehr deutlich und auch als Amerikaner, die ja heute doch zum Teil verschrien sind, ich bin immer sehr froh, dass Russell auch Amerikaner war. Also es gibt auch wirklich weise Amerikaner.
Oh ja, oh ja. Natürlich.
Dass alle Völker, die praktisch eine koloniale Phase der Ausdehnung und des Imperialismus durchmachen, dass man das mit gnadenloser Genauigkeit feststellen kann. Ein paar Jahre später oder Jahrzehnte guckt man dasselbe Volk an, völlig verarmt, völlig ausgeblutet und ausgezehrt. Es kehrt sich immer um und man kann auch einen Zusammenhang herstellen, zum Beispiel je unausgewogener das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in einem Land und in einer Kultur ist, desto unfruchtbarer und trockener ist die Erde. Das ist ganz spannend, wenn man da mal den Globus sich anguckt, ist es tatsächlich so.
Ja, ich finde es total faszinierend, wenn man solche Konzepte von der Naturwissenschaft bis zu gesellschaftlichen und sozialen Problemen spannt. Finde ich, ist ein toller Ansatz, ist aber verwirrend, glaube ich. Aber mein Gott.
Was finden Sie jetzt verwirrend? Das stört mich natürlich. Ich möchte gerne Ihre Verwirrung noch aufnehmen.
Nein, es ist nicht unbedingt meine Verwirrung, aber ich kann nachvollziehen, dass für manche Menschen das wirklich ein bisschen schwer ist, das Ganze unter einem Hut zu bringen.
Dann habe ich noch nicht gut erklärt.
Naja, eine kurze Zwischenfrage nur von Cartoon, weil Sie dieses Beispiel mit der Forelle angebracht haben. Ich glaube, diese Gegenbewegung ist schon auch ein materieller Wirbel, oder?
Natürlich, ja, klar.
Also das ist nicht nur eine energetische Geschichte, sondern es ist tatsächlich auch ein materieller Wirbel, sonst können Sie die, ja. So viel dazu. Jetzt, was mich jetzt mal interessieren hätte, ist, um jetzt noch ein bisschen, bevor wir dann auf den Ausblick und auf das Ende der Sendung kommen, Zeit vergeht wie im Flug heute wieder mal, was gut ist. Was hat denn Walter Russell aufgrund dieser Theorien, aufgrund dieser offenbar richtigen Aussage, und das finde ich eigentlich der Kern eigentlich, und warum mich das Thema jetzt auch so fasziniert hat, ist, seine Aussage war richtig, daher kann die Theorie nicht so falsch sein. Was hat er denn gesagt, wie das Ganze verlaufen wird? Ich meine, er hat in den 50er-Jahren gesehen, oh Gott, sie machen da jetzt Werbefilme für die Atomenergie und da gab es ja Werbefilme, dass die Kürbisse dann 3 Meter groß wären und wie super das ist. Also ich meine, da gibt es die absurdesten Dinge. Und ich glaube, das haben wir in der letzten Sendung kurz besprochen. Die Energiebilanz von Atomenergie ist lächerlich und wir häusen uns damit Probleme noch und nöcher auf und vielleicht so, wenn nicht überhaupt katastrophalste Probleme, wie wir heute ja gehört haben. Was hat er aber denn jetzt über den Verlauf der Krankheit quasi geschrieben? Ich meine, hat er irgendwas darüber gesagt, wie das dann, wenn wir nicht aufhören, das Zeug zu verwenden und unsere Umwelt zu verstrahlen, was dann, wie das dann vor sich geht? Hat er irgendwie Zeitfenster genannt oder Vorgehen, was da passieren wird?
Das ist relativ lapidar, was er dazu gesagt hat. Er hat gesagt, Radioaktivität verwandelt unseren Planeten in eine heiße Wüste. Punkt.
Und wir sind am besten Weg dorthin, würde ich sagen.
Wie bitte?
Und wir sind, glaube ich, am besten Weg dorthin.
Das ist das, das, was einen deprimieren oder beängstigen könnte. Deswegen habe ich vorhin so darauf hingewiesen, dass es doch heute Möglichkeiten gibt, dem entgegenzuwirken. Es gibt verschiedene alternative Ansätze von verschiedenen Menschen, die nach Möglichkeiten suchen und die auch gefunden haben, diese radioaktiven Prozesse, also diese schädlichen Auswirkungen zum Stoppen zu bringen. Aber natürlich gehört dazu das entsprechende Bewusstsein. Und wenn wir verstanden haben, dass eben alles eins ist und dass die Radioaktivität ein Spezialfall ist sozusagen von Licht und von Elementen und von Materie, dann sind wir auch in der Lage, darauf so einzuwirken, dass es uns dann letztlich doch nicht umbringt. Solange aber natürlich das Bewusstsein überwiegt, dass Radioaktivität erstens eine gute Sache ist und zweitens, wenn man merkt, oh Gott, hat sogenannte Nebenwirkungen, die sich dann eben im Laufe der Zeit durchaus als Hauptwirkungen herausstellen können, stehen wir der Sache natürlich relativ hilflos gegenüber. Und was wir tun müssen, ist zum Beispiel, die Hopi-Indianer sind ja auch heute noch ganz akut bedroht von Wegnahme ihrer Ländereien und ihres Gebietes, weil da eben Uran vorkommt und man da eben auch noch dran will. solche Sachen zu schützen und natürlich ganz massiv die Nutzung der Radioaktivität wenigstens zu beenden, damit das, was wir dann beziehungsweise unsere Kinder und die nächste Generation irgendwann heilen müssen, nicht immer noch mehr wird. Und in Deutschland gibt es ja diese tapfere x-tausendmal Querbewegung gegen die Castortransporte und all diese Dinge. Das sind natürlich ganz, ganz löbliche und wichtige Bestrebungen. Noch wichtiger in meinen Augen ist, ein Verständnis dafür zu wecken, wie Materie funktioniert, und da kann ich nur sagen, schlag nach bei Russell. Das kann man tatsächlich im Rahmen einer kurzen Radiosendung, ob wenn sie gar nicht so kurz ist, ich will mich nicht beschweren, nicht.
Aber es ist immer zu kurz. Es ist ein gutes Zeichen, dass es immer zu kurz ist. Okay, wir kommen jetzt am Ende der Sendung. Ich habe am Anfang, weiß nicht, ob Sie das gehört haben, wahrscheinlich nicht, in den News vorgelesen, übermorgen jährt sich zum 60. Male der Roswell-Vorfall. Mag vielleicht wie ein großer Bogen sein, aber ist es für mich gar nicht, denn dieser Vorfall passierte in New Mexico, jedenfalls neben der damals einzigen Bomberflotte für Nuklearwaffen, und seitdem quasi die Menschheit mit dieser Technologie zündelt und spielt, seitdem ist dieses Phänomen wirklich da, und zwar verstärkt da. Das fällt irgendwie auf, obwohl es früher auch schon da war. Und diese Contactees, also Kontaktpersonen, mit wem oder was auch immer, berichten immer wieder vor Warnungen, dass wir die Finger von Atomenergie lassen sollen, und gleichzeitig, dass unsere Erde irgendwie ein sterbender Planet ist. Ich habe jetzt zwar den direkten Zusammenhang noch nie irgendwo jetzt so gehört wie heute, aber es bringt mich doch zur Frage, was hatte Walter Russell mit diesem Phänomen irgendwas zu tun?
Walter Russell war, glaube ich, auf eine ganz spezielle Art ein Vorreiter. Er war ja, wie gesagt, Künstler und hat eben wirklich praktisch in Zuständen, wo man ihn um ein Haar übrigens in die Psychiatrie eingewiesen hätte, weil man irgendwie den Eindruck hatte, der ist ja wohl jetzt völlig abgedreht, hat er all diese Dinge erfahren, und er sagt selber, er hat es also nicht durch irgendwelche Recherchen oder Überlegungen so entwickelt, sondern es ist ihm praktisch auf dem Silberteller serviert worden. Er hat es dann nur noch aufgeschrieben und aufgemalt, und die Ärzte, die dann also ihn aufgesucht haben, weil seine Familie beantragt hatte, ihn doch jetzt einzuweisen, weil er sich eben gar nicht mehr um das Tagesgeschäft kümmerte und mit niemandem mehr sprechen mochte, sondern da nur noch in seinem Zimmer, in seinem Atelier saß und schrieb und redete und auf und ab ging. Die haben dann geguckt und haben nur gestaunt, haben gesagt, ach, wir wussten gar nicht, dass Herr Russell so viel von Naturwissenschaft verstand, aber das sieht alles sehr vernünftig aus. Und Gott sei Dank haben die damals gesagt, lassen Sie ihn mal in Ruhe. Und er hat sich dann auch allmählich wieder in einem, wie er schildert, mühsamen Prozess dem angenähert, dass er auch sozusagen dem normalen Leben sich wieder zugewendet hat. Aber er hat eben, glaube ich, wenig Kontakt mit anderen Leuten gehabt, die auf andere Weise diese Informationen hatten. Das war damals ja auch noch viel schwieriger, ohne Internet und World Wide Web sich zu finden. Und er hatte wohl Kontakt mit Wissenschaftlern wie Edison und Tesla und so weiter, und die haben ihn auch sehr geschätzt, aber diese anderen Dinge glaube ich nicht, dass er davon überhaupt Kenntnis hatte, weil er einfach auch in einer Welt lebte, sein Fokus war auf dem Schönen und Guten und auf der Entwicklung des Menschen, und eben das Genie steckt in jedem und auf dem, was man machen kann mit diesem Wissen. Und das andere, was an Missbrauch möglich ist, hat ihn, glaube ich, gar nicht so sehr, war gar nicht Mittelpunkt seines Interesses.
Aber was meinen Sie jetzt mit Missbrauch?
Na gut, Radioaktivität wird ja missbraucht. Er hat 1927 diese radioaktiven Elemente entdeckt. Ja, ja. Und die anderen, nachdem sie das dann Jahrzehnte später auch ihm nachgemacht haben, sofort missbraucht und haben sofort eine Atombombe draus gebastelt. Ja. Oder auch eben, ja, andere Missbräuche von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es ja zuhauf.
Ja, auf jeden Fall, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Atombombe aufgrund der Forschung von Walter Russell entstanden
nein,
ist.
Nein, 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 aber er, ja. die Atombombe ist aufgrund der Erkenntnis und der Gewinnung radioaktiver Elemente, Sie haben das ja erwähnt, Uran ist ja von Walter Russell bereits 1927 benannt worden, eben als Urium und Neptunium als Uridium, und er hat gesagt, diese Elemente gibt es und sie haben die und die Eigenschaften und hat das an 1000 wissenschaftliche Institute geschickt, sein neues Periodensystem und mit den Implikationen, die er da herausgefunden hatte oder die ihm gegeben worden waren. Und die wissenschaftliche Welt hat ihn ignoriert. Er war ja nur ein Künstler, da kann man ja nichts drauf geben. Und später hat man dann festgestellt, ach tatsächlich, diese Elemente gibt es tatsächlich, und hat aber natürlich sein Erstfindungsrecht ignoriert, hat sie auch anders benannt und hat dann mit diesem Wissen etwas ganz anderes angefangen, als er eben. Und zwar eben die Atombombe gebaut.
Ja, ich finde diese Kombination finde ich absolut spannend. Also Kunst und Wissenschaft und die Art, wie er es verbunden hat. Also ich muss mir jetzt dann irgendwann mal ein Buch von dem ankaufen. Ganz, ganz toll. Aber um die Frage jetzt noch ein bisschen konkreter zu stellen, hat jetzt Walter Russell in irgendeiner Weise mit den Besuchern, unter Anführungszeichen, in irgendeiner Weise Kontakt gehabt? Oder ist es einfach, hat er da einfach anderen Zugang gefunden zu diesem Wissen?
Wenn er das hatte, dann hat er das zumindest in den mir vorliegenden Dokumenten nicht so geäußert. Er hat geschildert, dass er außerkörperliche Erlebnisse hatte, wo er praktisch getrennt war von seinem Körper und in eine Gesamtschau erhoben wurde, wo er auf einmal, so er beschreibt es, dass auf einmal es ganz klar war, und er gibt ein sehr schönes Bild dazu, wie wenn man ein Kaleidoskop sieht und unglaublich flimmert das da alles rum und das Kügelchen geht dahin und man kann es gar nicht durchblicken, kann nur staunen, und dann kommt jemand und zeigt auf einmal, du, das sind eigentlich nur 3 Spiegel und ein paar Glasscherben, und dann hat man die Ursache. Und auf welche Weise dieses Wissen ihm vermittelt worden ist und ob er das als Besucher oder Wesenheiten wahrgenommen hat oder abstrakt als Licht, er hat formuliert, hat er es einfach abstrakt als Licht, und ich denke aber, die Wahrheit ist die Wahrheit, egal auf welchem Wege man sie erfährt, und insofern ist es spannend. Ich bin immer erfreut, wenn es Übereinstimmungen gibt in den Informationen aus verschiedensten Richtungen, Kulturen, Religionen, Weltanschauungen. Es gibt ja immer einen Kern, wo alle auf einmal dasselbe sagen, und da gehören natürlich auch diese Dinge mit hinein.
Ja. Naja, offenbar hat er das in der Form gar nicht nötig gehabt, weil er hat diese Informationsquellen anscheinend direkt anzapfen können, oder wie?
Genau, das Buch, die einzige Biografie, die es über ihn gibt, Walter Russell, Vielfalt im Einklang, von einem Zeitgenossen von ihm geschrieben, die heißt tatsächlich, schön, dass Sie das sagen, im amerikanischen Original, The Man Who Tapped The Secrets of the Universe, also der Mann, der die Geheimnisse des Universums anzapfte. Und genau so scheint es gewesen zu sein. Und das hat für sein persönliches Leben, wenn ich das eben noch sagen darf, ganz starke Auswirkungen gehabt, weil er von einem ganz, ganz starken Vertrauen beseelt war in seine eigene Kraft und in diese Verbindung mit dem Universalen Ein. Es gibt da ganz spannende Geschichten, wo er zum Beispiel als 15-Jähriger den Wunsch hatte, eine Opernserie anzuschauen und anzuhören mit seiner damaligen Freundin, und es war aber unerreichbar, das kostete irgendwie $79, das Abonnement, und er hatte aber nur 6 oder so, und dann hat er sich aber im Vertrauen auf die Kraft seines Wunsches und auf seine Bereitschaft mitzuhelfen. Lao Russell hat mal ein Buch geschrieben, Gott arbeitet mit dir, aber nicht für dich. Und das war so ganz deutlich sein Prinzip. Hat er sich die ganze Nacht angestellt an die Schlange, die diese Eintrittskarten kaufen wollte, und hat darauf vertraut, dass es irgendwie klappt. Und hatte aber nur wirklich einen Bruchteil des Geldes, was er benötigt hätte, in der Tasche. Und am nächsten Morgen hat ihn dann ein Mann angesprochen und ihn gefragt, ob er ihm nicht seinen Platz in der Schlange verkaufen kann für $5 oder so, damit er um 9 ins Büro kann, dieser Mann. Und dann hat Walter Russell intuitionsmäßig gesagt, ach, ich kann viel mehr für Sie tun. Geben Sie mir das Geld, dann kaufe ich die Karten und bringen Sie ihn. Und das hat dieser Mann begeistert gemacht. Und ganz viele andere haben das gesehen, da steht dieser Junge, hat ein Notizbuch und Geld in der Hand, und bis er dann am Schalter war, hatten so viele Leute diesen Service von ihm in Anspruch genommen, dass er für sich und seine Freundin die Karten kaufen konnte und noch ein halbes Jahr sich die Kunstschule finanzieren konnte damit. Wo man jetzt sagt, naja gut, er hatte halt Glück, aber niemand von uns, fürchte ich, hätte sich im Vertrauen auf diese Kraft des Wunsches und auf dieses Glück eine ganze Nacht hindurch angestellt mit $6 in der Tasche, wo man weiß, man braucht 79.
Ja, ja, tolle Story, aber jetzt, wir kommen gegen das Ende der Sendung und ich möchte jetzt nur irgendwie die Frage stellen, was, außer es uns ganz fest zu wünschen, können wir denn tun, dass wir nicht den Wärmetod sterben? Und vielleicht auch, von was für einem Zeitraum sprechen wir da denn jetzt? Hat Russell, nochmal auf meine vorige Frage zurückzukommen, ein bisschen irgendwas gesagt, wie schnell das dann gehen wird?
Also er hat davon gesprochen, dass innerhalb von Jahrzehnten die Wirkungen deutlich werden und dass sich das dann in sehr rascher Weise beschleunigen wird, was wir jetzt auch schon erleben. Die Vorhersagen überholen sich ja jährlich und halbjährlich. Und er sagte, wenn dann nicht wirklich mit einem veränderten Bewusstsein dagegen gesteuert wird, dann würden die Menschen zu den Polen irgendwann ausweichen müssen, weil es einfach die Wüstenbildung so überhand nähme. Das heißt, ohne jetzt Panik machen zu wollen, Panik ist nie ein guter Ratgeber, wir sollten alle an unserem Bewusstsein arbeiten, sodass wir diese Dinge verstehen und dann auch bewusst gegensteuern können. Dazu hat er auch seinen Teil beigetragen. Es gibt den Fernstudienkurs Kosmisches Bewusstsein, wo man all diese Dinge gründlich durcharbeiten und verstehen kann und auch lernen kann, sich selber in diesen Einklang zu bringen, sodass man selber eben auch einen direkten Draht zu diesem inneren Wissen bekommen kann. Ich gebe auch Seminare zu diesem Thema, das nächste vom 24. bis 26. August im Allgäu. Informationen darüber gibt es auf der Homepage www.walter-russell.org.
Ist
Russell
verlinkt
mit Doppel S und Doppel L.
Ja, ist verlinkt von der Startseite, glaube ich,
genau.
Walter Russells Webseite.
Ja. Ja, und das ist eigentlich, ich denke, das Entscheidende ist, dass wir unser Bewusstsein ändern und dann werden, wenn sich die ganze hohe Intelligenz der Techniker und Naturwissenschaftler praktisch umpolt, indem sie das verstehen, dieses Balanceprinzip, dieses universale Partnerprinzip und diese Notwendigkeit, mit der Natur zu arbeiten, anstatt gegen sie, dann kann in ganz kurzer Zeit auch ganz viel Heilendes und Rettendes geschehen. Nur wir müssen die Ursache angehen und die Ursache ist unser Bewusstsein, wo wir uns als getrennt von der Schöpfung empfinden und so wie wir auch die einzelnen Elemente als Getränk empfinden und vergessen haben oder nicht erkannt haben, dass letztlich alles eins ist.
Ja, hunderte, wenn nicht tausende Genies vom Kaliber von Walter Russell geben uns eigentlich den Weg vor, wir müssen eigentlich nur mehr den Hintern hochkriegen und gehen.
Genau. Und das fängt aber ganz klein an. Wir müssen nicht gleich die ganze Welt stemmen. Es gibt ja dieses chinesische wunderbare Sprichwort, willst du das Land retten, dann fange bei der Provinz an. Und wenn du die retten willst, dann fange bei der Stadt an. Und wenn du die Stadt retten willst, dann fange in deiner Straße an und in deiner Familie und bei dir selber und in deinem Herzen. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur in unserem Herzen anzufangen. Und dann an jeder Kehr vor seiner Tür ist rein das ganze Stadtquartier.
Ja, so ist es. Wir sind jetzt fast am Ende, vielleicht nur noch, was tut sich so im Genius Verlag? Was?
Der Genius Verlag hat neben Walter Russell, da sind wir bemüht, das gesamte Werk rauszubringen. Das haben wir noch nicht ganz geschafft, auch aus finanziellen Gründen, aber es geht so peu à peu. Dann haben wir noch ganz tolle andere Autoren, zum Beispiel der Gordon Neufeld, über den ich gerne auch nochmal reden möchte mit Ihnen.
Ja,
der eben Verbindungsforschung, der praktisch dieses, was Walter Russell erklärt hat für die Elemente, im Grunde aus einer ganz anderen Warte in Bezug auf die Beziehungen zwischen Menschen und zwischen Eltern und Kindern ausgeführt hat und dazu ganz, ganz wichtigen Schlüssen gekommen ist, die auch in Schule und Gesellschaft bei uns vieles heilen können. Dann haben wir Clinton Callahan, der wunderbare Seminare gibt und gerade sein gigantisches Buch Wahre Liebe im Alltag, das Erschaffen authentischer Beziehungen herausgegeben hat. Da geht es auch ganz stark um Partnerschaftlichkeit, um Ausgleich, um archetypische Liebe anstelle von niederem Drama und Opfer-Täterhaltung, was wir hier so praktizieren den ganzen Alltag lang. Dann gibt es ganz tolle andere Bücher, Als ich am gestrigen Tag entschlief, zum Beispiel. Das ist ein Buch von jemandem, der aus verschiedensten Kulturen und 3000 Jahre überspannend Nahtoderlebnisse gesammelt hat aus der Literatur, wie sie dargestellt waren, und wo man dann sieht, aha, dass bestimmte Dinge ziehen sich, ob bei Chinesen oder Indianern oder in Afrika oder bei uns, überall durch. Andere sind kulturell unterschiedlich. Das ist ganz spannend. Dann haben wir das Thomas-Evangelium und wirklich wunderbar viele schöne andere Bücher. Ich will jetzt hier auch keine Werbeveranstaltung machen.
Na, aber man kann sie dann ja auch der Genius Verlag, die Website ihres Verlags ist ja auch verlinkt. Und genau, es gibt da einen Haufen spannender Bücher, und bei jeder, der sich da dafür interessiert, kann sich ja auch dort informieren. Wir sind am Ende. Ja, Gordon Neufeld ist sicher mal ein spannendes Thema, und schauen wir doch einmal, dass wir das vielleicht gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres einmal machen. Würde mich sehr freuen.
Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse.
Ich danke Ihnen auch, wie immer, ganz herzlich, für, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und noch einen schönen Abend.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
Walter Russell, ein sehr, sehr spannender Mann, muss ich sagen. Und mir bis dato praktisch unbekannt, was mich fast freut, weil es ist immer wieder schön, wenn man ganz neue Aspekte des Ganzen kennenlernt. Und das, was er sagt, erinnert einfach sehr, sehr stark an das, was viele andere auch in dieser Sendung schon behandelte große Männer gesagt haben. Und ja, wie gesagt, wir müssen nur den Hintern hochkriegen und den Weg beschreiten, der uns da vorgezeichnet wird. Und im Kleinen anfangen, das ist ja irgendwie toll, ne? Man braucht ja nicht gleich die Welt einreißen. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 20. Juli 2007, und ich freue mich, Jay Goldner da begrüßen zu dürfen. Der war vor ein paar Wochen oder war in den News da, oder Monaten inzwischen. Der hat nämlich ein Kornkreismuseum in Österreich, in Linz, eröffnet. Ganz spannend, und beschäftigt sich natürlich eingehend mit diesem Thema. Und nona, in der kommenden Sendung wird es daher auch um das Kornkreisphänomen gehen. Freue mich da schon sehr drauf. Bedanke mich bei allen für die Fragen und für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.